ARD.
Ein großes Mehrfamilienhaus im beschaulichen Hamburger Westen. Drumherum überall Absperrband, unzählige Ermittler der Polizei. Sie suchen eine Waffe, die unsichtbar ist. Eine Waffe, die die gesamte Hansestadt in eine Katastrophe stürzen könnte.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Für euch geht's in die Erzberger Straße. Erzberger Straße, dort zur Unterstützung von Kräften LKA, BKA. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen, unter Beachtung. 16.39 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Mein Name ist Marek Erhardt und ich freue mich sehr auf diese neue Podcast-Folge hier bei True Crime Hamburg.
Und ich bin Ralf Martin Mayer, war 44 Jahre bei der Polizei in Hamburg, vom Streifendienst bis zum Polizeipräsidenten. Heute geht es um einen Fall internationaler politischer Tragweite. Ein Fall, der die Welt in Atem gehalten hat.
Uns hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek, dort am besten direkt abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Versprochen. Wir sprechen heute über eines der spektakulärsten russischen Verbrechen, dessen Spuren im Dezember 2006 auch bis nach Hamburg reichten. Es geht um den Mord an dem Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko. Den Beginn des Mordens durch Putin-Schergen hier in Europa. Wir erzählen davon, wie Spuren im Zusammenhang mit der Tat für Verunsicherung in Hamburg sorgen. Ihr erfahrt etwas über die internationale Zusammenarbeit, das Vorgehen von Strahlenspezialisten und auch den Umgang mit Sorgen und Ängsten in der Bevölkerung und bei den eingesetzten Beamten. Im Winter 2006 schockiert die Nachricht vom vergifteten russischen Dissidenten Alexander Litwinenko die Welt. Die Bilder des todkranken Ex-Spions, die habt ihr sicherlich auch alle noch vor Augen. Fotos des todkranken Litwinenko füllen die Schlagzeilen der internationalen Presse. Litwinenko stirbt am 23. November in London an radioaktiver Vergiftung. Eine Spur der Täter führt allerdings nach Hamburg. Dort schlägt die frohe Adventsstimmung in Sorge um. Polizei und Feuerwehr sehen sich einer unsichtbaren Gefahr gegenüber, radioaktives Polonium-210. Eine Waffe, mit der der Putin-Kritiker vergiftet wurde. Die Ausläufer eines russischen Agenten-Thrillers ziehen durch die vorweihnachtliche Stadt.
Abseits der glitzernden Weihnachtsmärkte liegt das Haus in der Erzberger Straße im Hamburger Stadtteil Ottensen. Rund um das Mietshaus sind am Nachmittag des 8. Dezember 2006 ungewöhnlich viele Polizeikräfte im Einsatz. Uniformierte Bereitschaftspolizei stellt sich Besuchern in den Weg. Kräfte des Landeskriminalamts stellen Fragen. Ein Vorauskommando einer speziellen Unterstützungseinheit des BKA für nuklearspezifische Gefahrenabwehr wird mit Hubschraubern der GSG 9 eingeflogen und trifft parallel im Polizeipräsidium ein. Die Ermittler suchen die Meldeanschrift eines angeblichen russischen Geschäftsmannes namens Dmitri Kovtun auf. Seine Ex-Frau wohnt im selben Haus und soll befragt werden. Noch weiß niemand, dass schon am selben Abend alle Bewohner des Hauses evakuiert werden müssen. 30 Bewohner werden aufgeregt ihre Wohnung verlassen und bei Verwandten oder Bekannten unterkommen müssen.
Wir spulen mal einen Tag zurück. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember. Wir begeben uns ins Hamburger Polizeipräsidium, wo ein Zeitschriftenartikel die Beamten sofort in höchste Alarmbereitschaft versetzt.
Ein LKA-Mitarbeiter betritt frühmorgens das Büro des leitenden Kriminaldirektors Thomas Menzel und erwedelt mit der am Montag erschienenen Spiegelausgabe herum. Menzel ist Abteilungsleiter für die Bekämpfung organisierter Kriminalität und er ist Polizeiführer für schwierige Sonderlagen. Er muss nicht lange überlegen, was das für die Sicherheit der Menschen in Hamburg bedeutet. Menzel informiert den Polizeipräsidenten, nimmt Kontakt zur Pressestelle auf und er beruft eilig eine Besprechung ein, an der der Leiter des Führungsstabes und andere Abteilungsleiter teilnehmen. Die Einrichtung einer Sonderkommission ist die Folge.
Menzel steht nun der gegründeten Sonderkommission vor. Sie weicht von den üblichen Sonderlagen, wie zum Beispiel Geiselnahmen, Entführung oder auch Erpressung, wirklich ab. Schon ein besonderer Fall, der besondere Maßnahmen erfordert, oder Ralf?
Ja, das ist ein atypischer Anlass, weshalb zu üblichen Einsatzabschnitten wie Absperrmaßnahmen, Ermittlungen oder Öffentlichkeitsarbeit ein bisher völlig neuer Abschnitt dazukommt. Der Abschnitt für gefahrenabwehrende Strahlenschutzmaßnahmen. Dazu fordert der SOKO-Chef die Spezialisten der Zentralen Unterstützungseinheit des Bundes, kurz ZUB, an, über die er erst kürzlich einen Vortrag in Münster gehört hat.
Die Gruppe wurde, glaube ich, von Bundesinnenminister Schäuble zur Abwehr von Gefahren durch Anschläge und Bedrohungen mit radioaktivem Material gegründet. Deutschland will sich anscheinend besser auf derartige Lagen einstellen.
Richtig. Um 8.40 Uhr telefoniert Menzel zum ersten Mal mit Elmar Lilpop, dem Chef der Truppe. Noch ist zu dieser Zeit unklar, ob ihr Einsatz in Hamburg nötig ist. Es braut sich was zusammen, so lautet Menzels Vorwarnung an Lilpop.
Im Spiegel der 49. Kalenderwoche wird über die mysteriöse Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko berichtet. Er soll nach den Recherchen britischer Behörden kurz nach einem Treffen am 1. November 2006 im Millennium Hotel in London schwer erkrankt sein. Litwinenko ist am 23. November 2006 an den Folgen einer Poloniumvergiftung gestorben. Es besteht jetzt der Verdacht, dass zahlreiche Menschen, die damals in dem Hotel waren, ebenfalls der radioaktiven Substanz Polonium-210 ausgesetzt waren.
Der 41-jährige russische Geschäftsmann Dimitri Kovtun soll, laut Spiegel, eine von drei Personen sein, die an dem Treffen mit Alexander Litwinenko teilgenommen haben. Seine Spur führe nach Hamburg, von wo aus er, laut Spiegel, bereits Ende Oktober nach London geflogen sei. Er habe in Hamburg verschiedene Kontakte, zu denen seine Ex-Frau gehöre. Die Ermittler folgen nun möglichen radioaktiven Spuren von Dimitri Kovtun in der Hansestadt. Sie fragen Einwohnerdaten über die Person Kovtun ab und erhalten die Meldeauskunft Erzberger Straße im Stadtteil Ottensen. Dort ist seine Ex-Frau gemeldet. Sie wohnt dort mit dem gemeinsamen Kind. Die Ermittler stellen bei ihren Recherchen fest, dass eine weitere Wohnung im ersten Stock durch Kovtun selbst angemietet ist. Inzwischen hält sich Kovtun in einem Moskauer Krankenhaus auf. Er wird dort von russischen Ermittlern im Beisein der Briten befragt. Er sei möglicherweise auch durch Polonium-210 verstrahlt. Ob er nach dem Treffen mit Litwinenko nochmal nach Hamburg zurückgekommen sei, könne nicht gesagt werden. Kovtun könnte also in Hamburg eine Spur durch radioaktives Polonium-210 hinterlassen haben. Eine Spur, die im Zusammenhang steht mit den Ereignissen in London rund 5 Wochen zuvor. Die Frage lautet also, was ist in London geschehen?
Wir sind in London im Herbst 2006. Auf den Bürgersteigen drängen sich die Menschen in Trenchcoats, Kaffeebecher in der Hand, die Köpfe in ihre Zeitung gesteckt und Schlagzeilen über den damaligen Premierminister Tony Blair lesend. Die neuesten Songs, auch von Amy Winehouse, da lebte sie noch, laufen in den Radios der vorbeifahrenden Taxis. Facebook, und das war mir gar nicht so bewusst, steckte gerade in den Kinderschuhen. YouTube ist auch erst 1 Jahr alt. Und jetzt kommt's, Smartphones gab es noch gar nicht. In den Händen geschäftiger Banker summen die Blackberries und in den U-Bahnen ersingen sich Straßenmusiker ein paar Pfund Sterling. Also Business as usual. Doch im Verborgenen laufen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod des russischen Dissidenten Alexander Litwinenko auf Hochtouren. Scotland Yard zeichnet die Spur des Geschäftsmannes Dimitri Kovtun nach. Ralf, was sagt die Aktenlage? Wo hat er sich demnach aufgehalten?
Also die Reise von Dimitri Kovtun beginnt am 28. Oktober 2006. Er ist mit einer russischen Aeroflot-Maschine von Moskau nach Hamburg geflogen. Dort in Hamburg hält er sich einige Tage auf. Am 1. November fliegt er von Hamburg weiter nach London. Bereits in London ist zu dieser Zeit Andrei Lugovoy, der Mitte Oktober in der britischen Metropole eingetroffen ist. Lugovoy ist mit einem British Airways-Flug von Moskau nach London gekommen. Auf einigen Sitzen und in der Gepäckablage finden britische Ermittler später Polonium-210-Spuren. So wie Kovtun war auch Andrei Lugovoy zu früherer Zeit für den russischen Geheimdienst aktiv. Die drei ehemaligen russischen Offiziere des Geheimdienstes, Litwinenko, Lugovoy und Kovtun, kennen sich also gut. Das spätere Untersuchungsprotokoll der britischen Behörden wird ausweisen, dass am 1. November um 15.38 Uhr Lugovoy zum Telefon greift. Er ruft Litwinenko an. Er schlägt vor, sich mit ihm und Kovtun in der Pinebar des Millennium Hotels zu treffen. Das Hotel liegt am Grosvenor Square im Londoner Nobelstadtteil Mayfair. Kamerabilder aus CCTV zeigen, dass Lugovoy und Kovtun gegen 15.30 Uhr ins Hotel kommen. Litvinenko kommt zu Fuß kurz vor 16 Uhr ins Hotel. Es wird grüner Tee mit Honig gereicht. Litvinenko sagt später aus, der ihm angebotene Tee sei schon relativ kalt gewesen. In der Kanne wird später Polonium 210 nachgewiesen. Zu Hause wird Litvinenko schlecht. Ein Arzt wird gerufen. Er wird in ein Krankenhaus gebracht. Binnen weniger Tage geht es Alexander Litvinenko immer schlechter. Im Krankenhaus schlägt keine Therapie an. Die Toxikologen finden keine Ursache. Schließlich schalten sie das britische Nuklearforschungszentrum in Aldermaston ein. Damit wird klar, Litvinenko ist mit Polonium 210 vergiftet. Am 17. November wird er in das Universal College Hospital verlegt. Litvinenko ist 43 Jahre alt, als er am 23. November stirbt, an den Folgen der Polonium-210-Vergiftung. So wird seine Obduktion zur Gefahr für die britischen Gerichtsmediziner. Auch sein Sarg muss besonders versiegelt werden. Er hinterlässt seinen 12-jährigen Sohn Anatoly und seine Frau Marina Litvinenka, die noch lange nach seinem Tod mit dessen Aufklärung beschäftigt sein wird.
Zurück ins vorweihnachtliche Hamburg. Vorm Haus in Ottensen an den Polizeiabsperrungen häufen sich am Nachmittag, nämlich des 8. Dezember 2006, die Pressevertreter. Mittlerweile haben viele Medien von der brisanten Geschichte Wind bekommen. Nach 9/11 steht die Hansestadt also ein weiteres Mal im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Hat Kovtun etwas mit der radioaktiven Vergiftung Alexander Litvinenkos zu tun? Ist Kovtun vielleicht danach nochmal in Hamburg gewesen? Ist möglicherweise schon in Hamburg mit dem gefährlichen Stoff hantiert worden? Von wo kommt das Polonium und wo wurde es für das Treffen präpariert? Welche Gefahr besteht natürlich für die Bevölkerung? Und es gibt also viele Fragen an die Sonderkommission. Ralf, du warst damals Pressesprecher. Wie hast du denn dieses Presseaufkommen damals empfunden?
Ja, es war ein riesiges Presseaufkommen, national wie international. Dabei wollten wir, um ehrlich zu sein, aus taktischen Gründen erstmal ohne Öffentlichkeit operieren, erstmal aufklären, was ist eigentlich dran an der Sache. Das wird aber ganz schnell zur blassen Theorie, denn die Medien bekommen früh mit, dass ein größerer Polizeieinsatz anläuft. Und zwar über eine Kasernensperre, die damals für die Beamten im Alsterdorfer Polizeipräsidium verhängt worden ist.
Kasernensperre heißt also, niemand geht an diesem Freitagnachmittag in den Feierabend. Alle bleiben da.
Genau so, Marc. Okay. Noch bevor der Einsatz so richtig begonnen hat, tauchen die ersten Medienvertreter am Objekt in Hamburg-Ottensen auf. Trotz Nachrichtensperre gehen die Bilder von Tatort mit Beamten in Schutzkleidung und Detektionsgeräten für Alphastrahlung um die ganze Welt. Die Mitarbeiter der Polizeipressestelle haben alle Hände voll zu tun, von CNN bis zum Wochenblatt. Die Hamburger Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mordfall Litvinenko gehen jetzt um die Welt.
Okay, also jetzt sind alle Augen auf euch gerichtet. Die Beamten stehen also unter einem ganz besonderen Druck. Am Vortag, das war der 7. Dezember, das war ein Donnerstag, wurde im Polizeipräsidium noch mit dem Strahlenspezialisten der zentralen Unterstützungsgruppe des Bundes telefoniert. Am nächsten Tag wurden sie dann eingeflogen.
Ja, den Donnerstag brauchen die Ermittler noch, um die Lage zu klären. Sie nehmen Kontakt zu den britischen Behörden auf. Das läuft wie üblich über das Bundeskriminalamt. Sie haben Fragen zum Stand der Ermittlungen dort in Großbritannien. Dann reden Sie mit der Staatsanwaltschaft und den Bundesbehörden. Sie müssen sondieren, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt für Untersuchungen über radioaktive Stoffe und Spuren. Und wer kann das in Deutschland eigentlich durchführen? Die Briten halten sich noch sehr bedeckt. Also wird am Freitag entschieden, auch unabhängig von den britischen Behörden vorzugehen. Schließlich geht es um den Schutz der Bevölkerung, um Gefahrenabwehr. Und nach Prüfung der Staatsanwaltschaft auch um den unerlaubten Umgang mit radioaktiven Stoffen, einen Straftatbestand. Die Hamburger Strafverfolger wollen sich übrigens auch auf die späteren Fragen der Briten vorbereiten. Das eilige Vorauskommando der Zentralen Unterstützungseinheit des Bundes vom BKA kommt am Freitag per Hubschrauber nach Hamburg. Erste Einsatzbesprechungen folgen. Um 16 Uhr tritt der große Führungsstab der Polizei zusammen. Am Abend sind dann 85 Strahlenschutzkräfte der ZUB vom BKA in Hamburg, darunter Wissenschaftler vom Bundesamt für Strahlenschutz. Als sie mit ihren Schutzanzügen und den speziellen Geräten in Ottensen erscheinen, sorgen sie für erste Verunsicherungen. Zunächst geht es darum, mit den Hamburger Ermittlern gemeinsam herauszufinden, wo sich Dimitri Kovtun aufgehalten hat, mit wem er Kontakt hatte. In diesem Zusammenhang werden Wohnungen zunächst auf Kontaminationen grob abgescannt und es werden Befragungen durchgeführt. Schnell wird klar, dass Kovtun sich zeitweise in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgehalten hat. Er hat hier zweimal übernachtet. Die Spezialisten der ZUB beginnen zunächst, das gesamte Haus zu evakuieren, das Haus in der Erzberger Straße. Mit ihren Messinstrumenten scannen sie anschließend alle in Frage kommenden Bereiche ab. Neben dem nahegelegenen Altonaer Polizeikommissariat sind Zelte zur Dekontamination aufgebaut. Und tatsächlich, die Spezialisten messen radioaktive Strahlung. Ihr Verdacht? Kovtuns radioaktive Spur ist in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgenommen. Jetzt muss noch geklärt werden, ob sich der Verdacht auf Polonium-210 bestätigt.
Habt ihr schon mal was von organisiertem Käseraub gehört? Ja, es gibt wirklich Leute, die Käse stehlen. Zum Beispiel 400 Kilo Blauschimmel und Bergkäse, die eines Tages aus einem Laden in Berlin-Neukölln verschwunden sind. Ein True-Crime-Fall der besonderen Art mit einem Schaden von wirklich mehreren tausend Euro. Dieb Doku fängt an zu recherchieren und findet raus, eine Spur führt nach Russland. Welche Rolle spielt dabei die Annexion der Krim? Wer steckt hinter dem organisierten Käseraub? Und was hat vor allen Dingen Promikoch Jamie Oliver mit geglaubtem Cheddar zu tun? Darum geht's in der Deep-Doku-Folge Der große Käseraub. Deep-Doku erzählt persönliche Geschichten und taucht alle zwei Wochen in eine andere Lebensrealität ein. Mal erzählen die Audiodokus von Techno-Clubs, der Notrufzentrale oder eben, in diesem Fall, geklautem Käse. Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Käsekrimi verlinken wir euch natürlich auch nochmal extra in der Folgenbeschreibung. Polonium 210, darüber müssen wir jetzt an dieser Stelle auch mal sprechen, Ralf. Was macht Polonium 210 eigentlich so gefährlich?
Also ein einzelner Tropfen dieser Flüssigkeit im Körper eines Menschen wirkt tödlich und zwar sicher. Erschwerend kommt hinzu, dass diese tödliche Flüssigkeit weder zu schmecken noch zu riechen ist.
Also das würde bedeuten, dass Litvinenko in London gar keine Chance hatte zu erkennen, dass dieses Polonium 210 in diesem Tee war.
Genau, Marek. Er hatte überhaupt keine Chance. Einmal ins Blut gelangt und damit in den ganzen Körper entwickeln die sogenannten Alpha-Strahlen des Polonium 210 eine unaufhaltsame zerstörerische Kraft. Sie zersetzen Gewebe, dessen Zellen sich häufig teilen, zum Beispiel im Darm oder an den Haaren oder im Knochenmark. Typische Symptome sind Übelkeit, Durchfall und Haarausfall. Schließlich bricht das Immunsystem zusammen. Wirken die Betroffenen zunächst nur geschwächt, sind sie in Wirklichkeit dem Tod ausgeliefert. Die Vergiftung ist nicht aufzuhalten, sobald Polonium 210 in den Körper gelangt. Sei es durch orale Einnahme oder sei es durch offene Wunden.
Litvinenko hatte also überhaupt keine Chance, nachdem er den Tee getrunken hatte. Aber wie gefährlich ist Polonium für Außenstehende? Wir haben ja auch gehört, dass in diesem Millennium Hotel in London Untersuchungen stattgefunden haben, dass da vielleicht andere Gäste kontaminiert wurden. Und auch hier in Hamburg-Ottensen sind die Beamten natürlich auch ein bisschen in Sorge.
Ja, aber die Gefährdung für Außenstehende, Marek, die ist zu unterscheiden von der Situation, wo man Polonium 210 inkorporiert. Das Polonium 210 ist eine nur schwach strahlende Substanz, die außerhalb eines Radius von 3 bis 4 Zentimetern keine Wirkung entfaltet. Sie gibt zwar tausendmal mehr Alpha-Strahlung ab als das gefürchtete Plutonium, aber die Alpha-Teilchen können schon durch ein Blatt Papier ausreichend abgeschirmt werden. Selbst die intakte Haut schirmt die Teilchen ab, eine offene Wunde dagegen nicht.
Als dann der Geigerzähler im Gebäude Erzberger Straße das erste Mal aussteigt und knattert im wahrsten Sinne des Wortes, macht sich Unsicherheit breit, besonders bei den eingesetzten Polizeibeamten. Wie wurden denn oder wie werden solche Beamten gebrieft? Also Stichwort Eigensicherung.
Das ist so die typische Situation. Die Polizeimitarbeitenden bekommen sachliche Informationen über Polonium 210. Man gibt ihnen Hinweise auf die schwache Strahlung. Man sagt, wie sie sich verhalten sollen. Schließlich ist der Schutz vor einer Polonium-210-Kontamination der wichtigste Teil im Moment für die SOKO. Aber den Tod von Alexander Litwinenko vor Augen beginnen bei einigen die Gefühle und Spekulationen die Oberhand zu übernehmen. Die Angst vor Unbekannten geht um. Soko-Chef Menzel lässt sich von Spezialisten beraten und versucht dagegen aufzuklären. Einsatzkräfte, die nicht gegen ihre Ängste ankommen, bestätigt erst die Urinprobe, dass sie keinen Schaden davontragen.
Also nun ist ja die Angst vor Radioaktivität menschlich nachvollziehbar. Das muss man wirklich festhalten. Aber die Gewerkschaft der Polizei, Ralf, die veröffentlicht sogar ein kritisches Flugblatt. Darin heißt es sinngemäß, im Führungsstab sei ja alles gut und sicher, aber auf der Straße würden die Mitarbeiter nicht richtig geschützt. Also ist da ja schon ziemlich viel Unruhe innerhalb der Einsatzkräfte.
Naja, die Gewerkschaft hat natürlich auch die Aufgabe, auf die Mitarbeitenden einzugehen und ihre Sorgen zu transportieren. Schließlich führt das zu einem Gespräch am Tisch des Polizeipräsidenten, im Beisein des Soko-Chefs und der Spezialisten des BKA, zusammen mit den Gewerkschaften. Nach dem Gespräch beruhigt sich die Lage wieder. Die Aussagen der Spezialisten können peu à peu überzeugen.
Aber wie kam das Flugblatt zustande?
Naja, also der Landesvorsitzende, der damalige, ist auch im Einsatz. So, er ist in der Erzberger Straße, er sieht, wie die eingesetzten Mitarbeiter Ängste entwickeln, wird auch zum Kummerkasten, er betreut Betroffene aus dem Wohnhaus. Und insofern kriegt er mit, was da vor Ort passiert. Als Mitarbeiter der ZUB die Einsatzkräfte aufklären, dass die Alphastrahlung eben des Polonium-210 eine sehr kurze Reichweite hat, als Strahlenquelle im Prinzip gefahrlos sind, knattern plötzlich einige Messgeräte los. Und das wirkt darüber hinaus trotzdem beängstigend. Also im Flugplatz wird kritisiert, es hätte frühzeitiger informiert werden müssen. Aber das Szenario ist gänzlich neu. Und gegen irrationale Ängste ist es einfach schwierig zu überzeugen. Der Tod Litwinenkos und die knatternden Messgeräte, die tun nun mal ihr Übriges.
Okay, ein solches Szenario gab es ja noch nicht wirklich. Es rennt ja nun auch nicht wirklich jeder mit Polonium 210 herum. Wie kommt man eigentlich an dieses Polonium heran?
Ja, da wird's interessant, Marek. Es gibt keinen Handel mit Polonium 210. Nur wenige staatliche Stellen besitzen eine Lizenz zum beschränkten Umgang mit dem Stoff. Man kann also zurückverfolgen, aus welcher staatlichen Produktionsstätte das Polonium 210 stammt.
Aber das bedeutet doch, für die Sonderkommission ergibt sich eine gute Möglichkeit eigentlich zur Rekonstruktion der Bewegung von Kopftun in Hamburg, oder?
Genau so ist es. Die Rekonstruktion erfolgt natürlich zunächst durch Befragung von Zeugen. Es erfolgt durch eine Art öffentlichen Aufruf, weil der Sachverhalt in allen Zeitungen steht, in allen Radiosendern gesendet wird. Und insofern melden sich natürlich auch Zeugen, die Hinweise geben können über Kopftuns Aufenthalt. Aber neben technischen Spuren, sein Mobiltelefon zum Beispiel, sind die kontaminierten Gegenstände ganz wichtige Indizien für die Arbeit der Sonderkommission. Proben werden von der Tatortgruppe der ZUB mittels Alpha-Spektronomie untersucht. Dabei sucht die Gruppe radiochemisch nach Spuren des Isotops. Für Untersuchungen beim Menschen brauchen die Spezialisten eine Urinprobe und mehr Zeit. Rund 3 Tage werden dafür veranschlagt nach dem Eingang der Probe im Labor. Schon nach wenigen Tagen steht fest, die in Hamburg-Ottensen vorgenommenen Messungen deuten allesamt auf Polonium 210 hin. Und das beeinflusst jetzt das weitere Vorgehen der Ermittler.
Der unerlaubte Umgang mit radioaktiven Stoffen erfüllt ja den Tatbestand des Paragraphen 328 StGB und kann mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Deshalb arbeitet ja die Soko mit der Staatsanwaltschaft Hamburg an diesem Fall. Und die Ermittler arbeiten auch zur Unterstützung der britischen Behörden wegen des dortigen Tötungsdeliktes. Ralf, in Hamburg ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei vorerst gegen Dimitri Kopftun wegen unerlaubten Umgangs und Missbrauchs von radioaktiven Stoffen. Die Ermittler der Sonderkommission entschließen sich also, das Bewegungsbild von Dimitri Kopftun in Hamburg zu erstellen. Und jetzt kommt's, anhand der von Kopftun erzeugten Polonium-210-Spur gelingt es teilweise recht gut, ein einigermaßen aussagekräftiges Bild zu erstellen. Was kriegen die Ermittler in Hamburg also genau raus?
Die ersten Messungen haben Kopftuns Aufenthalts in der Erzberger Straße ja bestätigt. Dort wohnt seine Ex-Frau, wir nennen sie hier Petra, damals 31 Jahre. Mit ihr hat er eine 1-jährige Tochter. Petra hat noch einen 3-jährigen Sohn, inzwischen ist sie neu liiert. Die Ex-Partner verstehen sich gut und so hält sich Kopftun während seines Hamburg-Aufenthaltes in ihrer Wohnung auf. Im Haus Erzberger Straße besitzt Koftun auch eine eigene Wohnung im ersten Stock. Auch in der werden Messungen erfolgen. Allerdings ohne Kontamination. Die Wohnung von Koftuns Ex-Frau weist eine radioaktive Strahlung auf. Im Schlaf- und Kinderzimmer an einem Kopfkissenbezug mit Bärenmuster und auch an Teilen der Kleidung einer Kinderjacke finden sich radioaktive Spuren. Koftun dürfte also hier gewesen sein. Allerdings eine Strahlenquelle, die wird nicht gefunden. Per Hubschrauber werden diese Spuren in ein spezielles Labor des Joint Research Centers der Europäischen Kommission nach Karlsruhe geflogen. Von dort wird am Sonntag, den 10. Dezember, nach Hamburg gemeldet, dass an all diesen Gegenständen Polonium-210 festgestellt wird.
Parallel dazu finden erste Befragungen in Koftuns Familien- und Bekanntenkreis statt. Das ist natürlich ganz wichtig und auch ein typisches Vorgehen. Seine Ex-Frau, aber auch seine Ex-Schwiegermutter und die zwei Kinder der Ex-Frau werden neben anderen angehört. Was kommt A dabei raus und vor allen Dingen auch bei weiteren Strahlenmessungen?
Auf dem Hof der Ex-Schwiegermutter in Haselau, nahe Pinneberg, hat Koftun ebenfalls einmal übernachtet. Auch hier wird Alpha-Strahlung am Bett und an einem Stuhl gefunden. Weitere Strahlung befindet sich nachweislich in der Wohnung eines Freundes in der Kieler Straße, wo er auch einmal zwischen dem 28. Oktober und dem 1. November übernachtet hat. Die Ermittler finden weitere Spuren von Polonium-210 in Koftuns Umfeld. Am Kindersitz in einem Leihwagen, den Koftun während seines Aufenthalts benutzt hatte, sowie an einer Akte der Ausländerbehörde, speziell an einem Foto, welches er selber zur Ausländerbehörde mitgebracht hatte. Sein Termin dort war am 30. Oktober. Brisant ist besonders, dass später die Ermittler auch einen BMW eines Freundes von Koftun untersuchen, der ihn bei seiner Ankunft vom Flughafen Hamburg abgeholt hat. Es stellt sich dabei heraus, dass das Fahrzeug nach der Fahrt, also nach der Abholung vom Flughafen, in dritte Hände verkauft worden ist. Koftun kann also nur einmal in diesem Fahrzeug gesessen haben. Und jetzt finden die Ermittler Polonium-210 auf dem Beifahrersitz. Also, Koftun ist bereits bei seiner Einreise in Hamburg mit Polonium-210 kontaminiert. Koftuns Ex-Frau, ihre zwei Kinder und ihr neuer Lebensgefährte kommen am 11. Dezember 2006 mit Verdacht einer Verstrahlung durch Polonium-210 auf die Spezialstation M1 des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg. Es gibt nämlich Anzeichen auf eine Kontamination. Weil es in ganz Norddeutschland keine Alpha-Inkorporationsmessstelle gibt, müssen die Blut- und Urinproben zum Kernforschungszentrum Rossendorf bei Dresden gebracht werden. Von dort kommt glücklicherweise Entwarnung. Der Verdacht bestätigt sich nicht. Die Ermittler schauen nun weiter nach London.
Scotland Yard ist an der Aufklärung dieses Falles interessiert. Ein Verbindungsbeamter von Scotland Yard ist nämlich seit dem 1.12. in Hamburg. Und hier werden Ermittlungsergebnisse zusammengetragen. Und so lassen sich damit auch weitere Stationen Koftuns abbilden, bis zurück in den Oktober 2006. Ralf, zeichne doch einmal seine Route für uns nach.
Okay, Marek, lass mich aus den Akten zusammenfassen. Am 28. Oktober 2006, Flug von Moskau nach Hamburg mit Aeroflot, Abholung vom Flughafen mit einem Pkw BMW und die Fahrt zur Erzberger Straße nach Ottensen, dort, wo er übernachtet. Polonium 210 wird auf dem Beifahrersitz des BMW festgestellt. Am 29. Oktober 2006, Aufenthalt in Haselau bei Pinneberg bei seiner Ex-Schwiegermutter. Dort übernachtet Koftun. Auch dort wird Polonium 210 festgestellt. Am 30. Oktober 2006, Koftun nimmt einen Termin bei der Ausländerbehörde in Hamburg wahr. Und er schreibt dort ein Formular und reicht ein Lichtbild ein, an dem radioaktive Strahlung festgestellt wird. Anschließend übernachtet er in der Kieler Straße. Am 31. Oktober 2006, Koftun kehrt zurück zur Wohnung Erzberger Straße, eine weitere Übernachtung. Und schließlich am 1. November 2006 Abflug nach London mit einer Germanwings-Maschine.
Man muss jetzt einmal mal fragen, wie lange ist eigentlich die Halbwertszeit bei so einem Polonium 210? Das ist ja unfassbar. Du kannst ja im Endeffekt alles auflisten, wo dieser Mann sich aufgehalten hat.
Das ist an dieser Stelle eine gute Frage. Die Halbwertszeit ist um die 138 Tage, 158 Tage, sowas in dem Dreh. Aber in dieser Maschine, in der Germanwings-Maschine, wird als einziges keine radioaktive Spur mehr gefunden. Und das ist erklärbar durch die Spezialisten, weil sie sagen, das hat vermutlich eine sehr gründliche Reinigung dieser Maschine gegeben. Und damit ist dort keinerlei Antragespur mehr festgestellt worden. Weiter im Fall. Am Nachmittag verabreden Kovtun und sein Komplize Lugovoy das Treffen mit Litvinenko. Es geht ins Millennium Hotel. Am Abend trifft Arsenal London auf den ehemaligen Armeesportclub ZSKA Moskau. Ergebnis 0:0. Wie die britischen Behörden wissen, auf den Zuschauerringen sitzen auch die Mörder von Alexander Litvinenko. Unauffällig zwischen hunderten russischer Fans. Später behaupten sie, das Spiel sei ihr eigentlicher Reisezweck nach London gewesen. Im Stadion des Fußballclubs Arsenal wird später eine geringfügige erhöhte Alpha-Strahlung festgestellt. Kovtun fliegt bereits am 3. November zurück nach Moskau.
Also der Fall ist wirklich unfassbar und so verstrickt. Man muss wirklich ganz genau aufpassen, um da auch nicht den Faden zu verlieren. Es gibt ja jetzt viele Fragen. Wer hat ein Interesse am Tod Litvinenkos? Was ist vor allen Dingen das Motiv? Und wer sind die Auftraggeber? Was finden die Briten eigentlich über Täter und Opfer heraus?
Also Dmitri Kovtun ist zum damaligen Zeitpunkt 41 Jahre alt. Der russische Geschäftsmann ist Kontaktmann des russischen Geheimdienstes, für den er wohl auch tatsächlich tätig ist. Der ehemalige russische Geheimdienstoffizier Litvinenko und Kovtun kennen sich also gut. Litvinenko packt nach seiner Flucht aus Russland in Großbritannien über die Machenschaften des KGB aus und sammelt Beweise zum Mord an der Journalistin Anna Politkovskaja, die am 7.10.2006 vor ihrem Haus in Moskau erschossen wurde. Das war im Übrigen am Geburtstag von Wladimir Putin. Litvinenko steht mit dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 in Kontakt. Scotland Yard findet später heraus, dass sich Litvinenko in London mit dem italienischen Professor Scaramella verabredet. Von ihm bekommt er Hinweise auf die Mörder der Journalistin Politkovskaja und er erhält eine Todesliste, auf der die Namen Scaramella und Litvinenko stehen. Weiterhin, Litvinenko trifft sich dort mit dem tschetschenischen Rebellensprecher Ahmed Zakajew, um die Verstrickung des russischen Geheimdienstes in den Zweiten Tschetschenienkrieg weiter zu untersuchen.
Also kurz, Litvinenko trifft sich mit Putins Feinden und wird damit selbst zum Ziel.
Das kann man so sagen und das ist ihm auch sehr bewusst. Denn auf dem Sterbebett benennt er Putin selbst als Drahtzieher seiner Vergiftung. Am Grab wird ein entsprechender Abschiedsbrief verlesen. In Putins Fadenkreuz ist Litvinenko aber schon ganz lange. Aus seiner Vita findet sich, dass er die meiste Zeit seines Arbeitslebens in der Armee verbringt und im Geheimdienst. Schon als 18-Jähriger wird er zu den sowjetischen Streitkräften einberufen. 8 Jahre später, 1988, dient er bereits im KGB, in der Abteilung für Spionageabwehr. Beim Nachfolger FSB wird er in der Abteilung 7 eingesetzt, zuständig für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen. 1998 verstößt ihn der FSB. Litvinenko klagt den Kreml öffentlich auf einer Pressekonferenz an. Er sei beauftragt worden, den Oligarchen Berezovsky zu ermorden. Litvinenko wird verhaftet, schließlich freigelassen und er flieht ins Londoner Exil. Von da aus ist er als Informant des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 aktiv. 2002 erscheint sein Politthriller »Der FSB sprengt Russland in die Luft«. Darin schiebt er Putins Geheimdienst die Schuld an Bombenanschlägen auf russische Wohnhäuser zu. Dazu arbeitet er an einem Dossier, das die Rolle des Geheimdienstes an den Anschlägen belegen sollte, die vom Kreml offiziell als Terrorakte bewertet werden. Sein Dossier wäre also auch für den Kreml brisant geworden.
Welche Rolle spielt denn jetzt Andrei Lugovoy bei den Geschehnissen in London?
Marek, auch Lugovoy war früher für den russischen Geheimdienst aktiv. Nun ist auch er als Geschäftsmann unterwegs. Dieser hatte im Umfeld des russischen Milliardärs Boris Berezovsky Karriere gemacht und ist zwischenzeitlich ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er betreibt am Stadtrand von Moskau eine Sicherheitsfirma. Nachdem Andrei Lugovoy am 16.10.2006 nach London kommt, trifft er sich mehrfach mit Litvinenko. Insgesamt 13 Mal im Jahr 2006. Davon allein in den 2 Wochen vor dem 1. November 3 Mal. Nachgewiesen werden später Polonium-210-Spuren an mehreren der Londoner Aufenthaltsorte von Lugovoy.
Und also Geschäftsmann scheint ein neuer Beruf für ehemalige russische Geheimdienstler zu sein, oder?
Ja, ich glaube, das darf man wirklich nicht so ernst nehmen, beziehungsweise ist es nicht deren alleinige Tätigkeit. Heute wissen wir ja viel mehr über die Machenschaften des russischen Staates. Damals war man in Deutschland noch vorsichtig und wollte keine Mutmaßungen darüber anstellen, in was der russische Staatsapparat so alles verstrickt ist. Lass uns gerne später darauf zurückkommen.
Ralf, du hast schon gesagt, dass man an Polonium 210 nur schwer rankommt, dass der Umgang damit nur staatlichen Stellen möglich ist und man so auch leicht auf die Quelle schließen kann. Kann denn eigentlich ermittelt werden, woher das gegen Litwinenko eingesetzte Polonium 210 stammt?
Scotland Yard-Ermittler vermuten nicht nur, dass Polonium 210 aus Russland stammt, sie haben auch eine bestimmte Atomanlage im Blick. Denn nur Profis haben Zugang zu russischen Nuklearlabors und alle Atom- und Forschungsreaktoren sind Staatseigentum und stehen unter strenger Kontrolle der Regierung. Das bestätigt übrigens nach dem Anschlag der Chef der Atomenergiebehörde, Sergei Kirienkov, einer Zeitung gegenüber. Nur eine einzige Handelsfirma ist befugt, die nur 8 Gramm der Substanz, die monatlich hergestellt werden, in die USA auszuführen. Zur Herstellung der Substanz sind bestimmte Reaktoren nötig, die nur in Russland und Kanada gebaut werden. Auch das FBI kommt später zu dem Schluss, dass Polonium 210 aus russischen Beständen stammt. Eine Verwicklung von aktiven oder ehemaligen Mitarbeitern des Geheimdienst FSB, Litwinenkos ehemaligem Arbeitgeber, ist also wahrscheinlich. Ein offizieller Mordauftrag aus dem Kreml gilt damals vorerst noch als ausgeschlossen. Eine Beteiligung des russischen Staatsapparates wird jedoch für möglich gehalten. Zumal ja, wie gesagt, nur ausgewählte Personen Zugang zu russischen Nuklearlabors haben.
Also die russischen Behörden werden bei den Ermittlungen um Unterstützung gebeten, spielen ja aber nicht so ganz mit. Vielmehr versuchen sie, euch an der Nase herumzuführen. Wie war das?
Ja, während das Flugzeug mit dem Kovtun nach London geflogen ist, in Köln von Germanwings zum Zwecke der Untersuchung zur Verfügung gestellt wird, und anschließend durch die Ermittler und Strahlenexperten untersucht werden kann, klappt das mit Aeroflot nicht wirklich. Ein Richter verfügt zwar, die Tupolev 154 mit der Registriernummer RA85663 bei ihrem nächsten Flug nach Deutschland zu beschlagnahmen und zu untersuchen. Auf dem Sitz 26 Dora hat Kovtun gesessen. Aber als Russland davon Wind bekommt, dass die Maschine, mit der Kovtun nach Hamburg gekommen ist, überprüft werden soll, schickt man eine falsche Maschine. Nicht mal eine Tupolev, sondern einen Airbus. Die Spezialeinheit wartet vergebens am Hamburger Flughafen. Ja, die Frage, woher das Polonium 210 gekommen ist, mit dem Alexander Litwinenko getötet wurde, hätte mit der Strahlenuntersuchung der Aeroflot wohl noch etwas besser und sicherer beantwortet werden können. Die russische Verweigerungshaltung spricht also Bände. Auch für die weitere Zusammenarbeit mit den russischen Behörden gilt Fehlanzeige.
Naja, aber dennoch passiert ja etwas in Russland. Kann man das denn wirklich Ermittlungen nennen?
Naja, Scotland Yard und die russische Generalstaatsanwaltschaft verhandeln lange über die Bedingungen für eine Untersuchung in Russland. Kovtun darf schließlich nur im Beisein russischer Ermittler von Scotland Yard befragt werden, wobei die britischen Beamten dabei eher zuhören. Sie dürfen nur zuhören, die Fragen stellen die russischen Ermittler. Auch Lugovoy wird in Moskau in Anwesenheit von Beamten Scotland Yards und von russischen Generalstaatsanwälten befragt.
Russland koppelt an seine Unterstützung ja die Forderung einer teuren Gegenleistung.
Ja, man kann wohl sagen, die Linie zieht sich da fort. Russland macht seine Mithilfe im Fall Litwinenko von der Auslieferung der Putin-Gegner Boris Berezovsky und Ahmed Zakajew abhängig. Beide leben in Großbritannien. Die Zusammenarbeit lässt also wirklich zu wünschen übrig. Wie gesagt, bleiben so ziemlich alle Fragen nach dem Verbleib des Flugzeugs, mit dem Kovtun von Moskau nach Hamburg geflogen sind, unbeantwortet. Übrigens, die generelle deutsche Bitte um Polonium-210-Tests in Flugzeugen, die in den 2 Monaten vor der Vergiftung Litwinenkos auf der Strecke Moskau-Hamburg unterwegs waren, weist die russische Verbraucherschutzbehörde ebenso zurück. Es seien keine weiteren Untersuchungen auf die hochgiftige radioaktive Substanz nötig, so eine Sprecherin von Aeroflot. Es würden schließlich kontinuierlich alle Flugzeuge überprüft und man habe bislang nichts gefunden, wird ergänzt.
Auch ohne Russlands Unterstützung sind die Ermittlungen am 21. Dezember 2006 so weit fortgeschritten, dass die SOKO, also die Sonderkommission Dritter Mann, aufgelöst und die verbleibenden Arbeiten rechtzeitig vor Weihnachten an die polizeiliche Alltagsorganisation übergeben werden können. Im Maximum sind in so einer Soko mehr als 600 Beamte eingesetzt und weitere Kräfte von Feuerwehr und anderen ebenfalls tätigen Behörden kommen ja nämlich noch hinzu. Also ein wahnsinniger Akt. Ralf, herauskommt bei den Ermittlungen dann ja aber nicht wirklich viel. Erst 10 Jahre später, 2016, werden die Ermittlungen zum Abschluss gebracht und der Drahtzieher für alle der Weltöffentlichkeit benannt.
Ja, die britischen Behörden kommen im Zuge der jahrelangen Ermittlungen zu dem Schluss, dass Russland für den Tod Litwinenkos verantwortlich ist. Eine Schlussfolgerung, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt wird. Der EuGH verurteilt die russische Regierung zur hohen Geldzahlung von Schadenersatz an die Witwe von Alexander Litwinenko. 10 Jahre nach Litwinenkos Tod, also 2016, gibt Großbritanniens Innenministerin Theresa May bekannt, dass Guthaben der beiden Russen, Andrei Lugovoi und Dmitri Kovtun, eingefroren würden. Russland lehnt ihre Auslieferung aber weiterhin strikt ab. Premierminister David Cameron sagt in aller Öffentlichkeit, Litwinenkos Ermordung sei eine vom russischen Staat unterstützte Tat. Der zuständige britische Richter Robert Owen hält es für erwiesen, dass Lugovoi und Kovtun ihren Landsmann Litwinenko absichtlich töteten. Und zwar, indem sie seinen Tee mit dem radioaktiven Polonium-210 verseuchten. Er kommt zu dem Schluss, dass der Mord eine Operation des russischen Geheimdienstes FSB war, die von Russlands Präsident Putin selbst genehmigt worden ist. Für Kovtun und Lugovoi werden Haftbefehle erlassen.
Lass mich raten, ins Gefängnis kommen Kovtun und Lugovoi aber natürlich nicht.
Richtig, sie kommen nicht ins Gefängnis. Russland verweigert eine Auslieferung. Beide sitzen schon einige Zeit nach dem Vorfall im russischen Parlament, der Duma. Und sie genießen dadurch Immunität. Das heißt, sie können nicht verfolgt werden. Da schließt sich ein Kreis. 2022 folgt die Info vom russischen Nachrichtendienst TASS und anderer russischsprachiger Medien. Der 57-jährige Kovtun ist nach einer Corona-Erkrankung gestorben. Lugovoi trauert gegenüber TASS um seinen engen und treuen Freund. Er selbst bleibt Abgeordneter der Duma.
Der Tod von Alexander Litwinenko ist mehr als ein einzelnes Verbrechen. Er ist ein Anschlag auf die Idee von Wahrheit und Gerechtigkeit selbst. Ein Mann vergiftet mit einer unsichtbaren staatlichen kontrollierten Waffe. Ein Mord, ja, der wie ein Schatten durch Europa zieht und dessen Spur bis in die Straßen Hamburgs führt. Hier in einer friedlichen Adventszeit standen Ermittler plötzlich unsichtbaren Gegnern gegenüber: radioaktiver Strahlung, Macht und Lüge. Ob das tödliche Polonium 210 schon in Moskau abgefüllt oder erst hier in Hamburg in den Umlauf gebracht wurde, bleibt unklar. Klar ist nur, mit Alexander Litwinenko sollte ein Kritiker zum Schweigen gebracht werden, wie so häufig. Und das mit einer Botschaft, die bis heute nachhallt. Wer sich gegen das System stellt, riskiert alles. Und das selbst im Exil. Ralf, in der nächsten Folge wird es besonders spannend für uns, denn wir wollen uns mal ausführlich um eure Fragen kümmern, eure Kommentare und Hinweise zu True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, natürlich auch eure Fragen zur Polizeiarbeit und alles, was ihr sonst noch wissen wollt über Ralfs Lieblingseissorte oder über mein Praktikum bei den Ermittlern in Hamburg-Billstedt. Her mit euren Fragen, gerne via E-Mail an uns. Adresse steht wie immer unten in der Folgenbeschreibung.
Ihr wisst ja, wir lieben euer Feedback.
Gott, wenn du das irgendwann mal nicht mehr sagst, Ralf, es wird mir so fehlen. Nicht verpassen, als erstes informiert werden, wenn die neue Folge online ist in der ARD Audiothek. Macht's gut, passt auf euch auf und tschüss.
Dankeschön und tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.